Schatten von Schatten, die dich im Finstern streifen. Eine Feier unter einem bösen Stern. Verlorene Träume, Gedanken zwischen Wachen und Schlaf sind der Weg in den E-Space.
Blowout. Eine Geschichte aus dem E-Space. Buch Elmar Vogt. Regie Stefanie Hahn.
Ja, wir sollten zurück zum Schiff. Es wird bald dunkel.
Es wird dunkel? Nennst du das etwa Helligkeit? Da vorne ist ihr Lager.
Das war ihr Lager?
Mathilda, was ist hier passiert? Sieh du dir mal das Zelt an. Ich nehme mir den Container vor.
Wir müssen bald verschwinden. Die Wölfe kommen näher. Und wer weiß, was noch?
Sieh dir das an.
Ronja, was ist das?
Knochen. Saubere Knochen.
Es ist doch erst 4 Wochen her.
Das genügt anscheinend. Ich glaube, wir haben genug gesehen.
Zurück zur Laika.
Ja, zurück zum Schiff.
Vier Wochen zuvor war der Blowout über die Erde hereingebrochen. Erst 4 Wochen zuvor hatte The Big One das weltumspannende Netzwerk der hochentwickelten Zivilisation der Menschen hinfortgefegt. Die technologische Informationsgesellschaft war komplett zerschlagen, bis auf eine Handvoll Unterseeboote, die über den Ozean trieben und verstörte, hilflose Menschen an Land, die in ihrer Verzweiflung zum Äußersten gingen. Von 7 Jahrtausenden menschlicher Geschichte zeugte nur noch ein aufgegebenes Lager am Strand, umzingelt von Wölfen.
Es war doch erst 4 Wochen her. Was war das erste Anzeichen gewesen, dass die Katastrophe kommen würde?
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns im Studio. Live zugeschaltet ist mein heutiger Gesprächspartner Marco Mazzucone, Chief Operations Director von Magmel, jener Gesellschaft, die in den letzten Jahren einen geradezu kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Kometenhaft im Vergleich zu Mazzucones Arbeitsplatz. Marco, von wo aus sprechen Sie gerade mit uns?
Von etwa 4000 Metern unter der Wasseroberfläche. Wir nennen das Delta 4K. Delta Zero wäre der Meeresspiegel.
Und was machen Sie so weit unter Wasser, Marco?
Ich sehe hier nach dem Rechten, wenn Sie so wollen. Ich befinde mich an Bord der Laika, einem der Kreuzer unserer Gesellschaft, und bin auf dem Weg zu unserem Tiefseeterminal Triest.
Beschreiben Sie uns doch kurz, was Sie da unten tun, Marco.
Magmal existiert seit rund 5 Jahren. Unseren Börsenstart hatten wir 2064. Wir handeln mit Mangan.
Ein Rohstoff, bei dem die Nachfrage das Angebot übersteigt?
Bei weitem. Unsere Ingenieure haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr Anwendungsbereiche für Mangan gefunden. Von Zusätzen zu Legierungen über supraleitende Fullerene bis hin zu Transuran-Carriern. Die Vorkommen an der Oberfläche sind nahezu erschöpft. Von großen Lagerstätten am Meeresboden wussten wir schon lange, aber erst jetzt ist die Technik endlich weit genug fortgeschritten, dass sich der Abbau lohnt. Da haben wir zugeschlagen.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen, Marco?
Manganknollen liegen hier unten über riesige Felder verstreut. Man muss sie buchstäblich nur noch einsammeln. Dafür schicken wir insgesamt 6 Harvester los. Stellen Sie sich die vor wie eine Mischung aus großen U-Booten und Mähdreschern. Die Ernte bringen wir dazu einem unserer beiden Terminals, zur Triest oder zur Picard. Dort findet eine Vorverarbeitung statt und dann gehen die Container an die Oberfläche.
Und nun haben Sie sich entschlossen, Ihren Platz im Büro mit einem U-Boot zu tauschen? 4000 Meter unter dem Meer?
So ist es. Die Laika wird heute Abend an der Triest andocken. Ab und zu muss man seinen Leuten ja auch mal auf die Finger schauen.
Mach es aus! Mach es aus!
Wie, Ronja? Magst du nicht mehr hören, wie unsere Overlords über uns sprechen?
Auf die Finger schauen. Ach komm, hör mir damit auf.
Hat schon seinen Grund, warum sie uns die Subs nennen und sie die Doms sind.
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden.
Ist nicht schlimm, Cornelius. Das kriegst du schon noch mit. Aller Anfang ist schwer.
Nur wenn Marco dir in der Dusche sagt, du sollst ihm die Seife aufheben, dann musst du vorsichtig sein.
Na komm, macht's einem Newbie doch nicht so schwer. Wie lange seid ihr eigentlich schon auf der Laika?
Mein halbes Leben. Nein, im Ernst. 3 Jahre.
2,5 Jahre. Ich bin gleich nach der Akademie hergekommen.
Abgesehen vom Skipper bin ich eine der Dienstältesten hier.
Ich hab dich neulich auf einer Inventarliste gesehen.
Oh, hallo Skipper.
Hallo zusammen. Habt ihr auch eine Tasse Kaffee für mich übrig?
Kaffee?
Ja, Skipper, klar, kommt gleich.
Danke, Cornelius.
Alles im Lot?
Ja, wir sind im Plan. Ankunft in 3 Stunden.
Sag mal, Janis, dieser Mascarpone.
Mazzucone. Ja, was ist mit deinem Chef?
Ja, was ist der wirkliche Grund, dass er mit uns auf der Laika herumgondelt?
Wieso wirklicher Grund?
Das haben sie zwar in der Glotze ausgelassen, aber er hat seine Familie mit dabei. Wozu das denn, wenn er uns nur mal auf die Finger schauen will?
Man könnte ja meinen, er hätte da oben Wichtigeres zu tun. Unser Chief Operations Director.
Aber wo bleibt denn mein Kaffee, Cornelius?
Ja, hier, Skipper, hier ist er.
Danke. Mathilda, wenn wir angelegt haben, sprich bitte mit Pavel. Wir haben starken Reverb auf den Crossfade-Filtern. Er soll den Sampler prüfen.
Geht in Ordnung. Ich kümmere mich.
Hat es was mit den Blowouts zu tun, Janis?
Hat was mit den Blowouts zu tun?
Macho Mascarpone. Hat er seine Familie mitgenommen, damit sie sich mal einen aus der Nähe ansehen können?
Ronja, es wird dich überraschen, aber unser COD spricht seine Reiseplanung nicht mit mir ab. Er findet mich auf der Brücke. Danke für den Kaffee, Cornelius.
Ja, immer gerne, Skipper.
Okay, Xavier, das hab ich längst verstanden. Am Meeresboden lagert sich unter bestimmten Voraussetzungen von Temperatur und Druck Methanhydrat ab. Wenn jetzt der Druck nachlässt oder das Wasser sich erwärmt, dann zersetzt sich das Hydrat und eine riesige Methanblase steigt an die Wasseroberfläche.
Korrekt. Solche Gasexplosionen können dann selbst große Schiffe versenken. Das Bermuda-Dreieck ist bereits voll mit ihren Wracks, aber das ist gar nicht unser Problem.
Denn in letzter Zeit häufen sich diese Blowouts?
Ebenfalls korrekt. Es gibt da einen klaren Trend über den ganzen Atlantischen Rücken hinweg. Gibraltarschwelle, Hallett Ridge und Nella Rim.
Ja, verstanden. Und diese Blowouts gefährden die Schifffahrt?
Ja, die Schifffahrt. Aber auch das ist sekundär.
Ja, aber worüber machst du dir dann Sorgen?
Die Blowouts folgen jetzt immer schneller aufeinander. Und ein paar Kollegen in Stromness und ich, wir befürchten, dass The Big One bevorsteht.
The Big One?
Dieses Methanhydrat am Meeresboden ist ja nur stabil, solange Temperatur und Druck aufrecht erhalten bleiben. Die Erderwärmung gefährdet das schon seit 100 Jahren. Aber jetzt sind wir an einem kritischen Punkt, wo ein Blowout den nächsten auslösen könnte.
Sodass es zu einer Kettenreaktion kommt?
Ja, genau das.
Aber was ist so schlimm daran? Methan ist doch nicht giftig und es ist leichter als Luft.
Aber es brennt. Und wir reden hier von Megatonnen um Megatonnen, die gleichzeitig freigesetzt werden. Der ganze Meeresboden ist voll mit Methanhydrat, das dann in die Atmosphäre entweicht. Erinnerst du dich an das Permafrost-Event 2060?
Ja, klar.
Der Big One würde dutzende Male mehr Methan freisetzen.
Oh.
Oh. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Stelle dir eine globale Feuerwalze vor, die so groß ist, dass sie über ganze Länder hinwegrollt. Ungefähr so wie die Tunguska-Brände, bloß schlimmer. Und das wäre erst der Anfang.
Die Feuerwalze reicht mir eigentlich schon.
Die Brände, die Städte in Schutt und Asche legen, würden einen Feuersturm erzeugen, der die Troposphäre durchbricht und Rauch und Staub in die höchsten Luftschichten schleudert. Dort bleiben sie dann monatelang, jahrelang und schirmen das Sonnenlicht ab.
Und die Folge ist eine Art, nuklearer Winter?
Unvermeidlich. Wenn der Big One erst einmal ausgelöst worden ist, wovon wir nur noch um Haaresbreite entfernt sind, wenn die Kollegen in Stromness recht behalten. Möglicherweise kommt in der Folge dann auch noch der Golfstrom zum Erliegen, doch das würde nur Europa betreffen.
Na, da bin ich ja beruhigt.
Ronja, ist Xavier bei dir?
Ja.
Ich brauche euch beide auf der Brücke. Sofort!
Thank you.
war der Große. The Big One. Er hatte die Laika erwischt, als sie gerade an der schottischen Küste vorüberfuhr. Alles um das Schiff herum war ein einziges Flammenmeer. Ein unvorstellbares Inferno aus Feuer, Rauch und Gischt. Der Sturm riss den verängstigten und faszinierten Subs förmlich den Atem aus dem Mund. Über dem Ozean stiegen blaugraue Schleier aus Methan in riesigen Säulen zum Himmel. Über dem Land glühten und zuckten die Flammen und schwere schwarze Türme aus Rauch und Asche wuchsen empor, beleuchtet im Schein der Brände, die die Städte vernichteten. Es war die Apokalypse. Der Qualm und die Hitze wurden rasch zu stark für die Subs auf dem Turm der Laika. Und die Gefahr von Tsunamis und Tornados nahm zu. Yannis gab den Befehl zu tauchen.
Unter der Oberfläche war von der Verwüstung dort oben nichts mehr zu spüren. Die Tiefen des Meeres schienen friedlich und ruhig. Wir dockten problemlos an die Triest an, deren Besetzung ebenso geschockt war wie wir. Mit unseren Kernreaktoren und Vorräten würden wir auf lange Zeit ausharren können. Aber was mit den Menschen an der Oberfläche war, darüber konnten wir nur spekulieren.
In den nächsten Tagen und Wochen kamen andere Boote zur Triest. Hier ein Forschungsschiff, dort ein U-Boot der spanischen Kriegsmarine. Ihre Geschichten waren allesamt gleich. Die Oberfläche bestand nur noch aus rauchenden Trümmern, toten und sterbenden Menschen. Hier unten waren die Subs ebenso hilflos. Schließlich dockte die Laika wieder von der Triest ab. 4 Wochen nach dem Blowout erreichten sie Südnorwegen. Yannis, der Kommandant, ließ Ronja und Mathilda mit dem Schlauchboot an Land gehen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
Wir kehrten nicht mit leeren Händen zur Laika zurück.
Da! Da vorne ist das Schlauchboot.
Was bin ich froh, wenn ich von diesem gottverfluchten Flecken wegkomme.
Ronja, das, was wir da gesehen haben, bei dem Lager, diese Knochen, das waren Menschenknochen, nicht wahr?
Ich bin kein Mediziner, aber für mich sah das verdammt nach Oberschenkel- und Armknochen aus.
An diesen Knochen, da war kein Fleisch mehr dran.
Korrekt.
Und sie waren sauberer, als das ein Tier hinbekommen hätte.
Richtig. Und es waren keine Kratzer auf den Knochen, sondern Schnitte. Da hatte jemand gewaltigen Hunger und es war jemand, der ein Messer halten konnte.
Du, Ronja?
Ja?
Ich werde nicht mit zurück auf die Laika kommen.
Wie bitte? Was? Du willst hier bleiben? Warum denn das?
Von hier sind es nur 50 Kilometer bis Tjensavik. Das sind 2 Tagesmärsche, wenn ich mich ein wenig anstrenge. Mein Bruder und seine Familie leben dort.
Na, das wird ein langer Marsch. Und die Sitten hier sind offensichtlich rau. Sag mal, weißt du, worauf du dich da einlässt?
Wer von uns weiß das schon?
Du hast recht. Das weiß keiner. Aber du kannst dir nicht mal sicher sein, dass in Shinsavik überhaupt noch jemand lebt.
Ich will es versuchen. Besser so als in einer Blechbüchse von U-Boot.
Mathilda, wir brauchen dich auf der Laika.
Ronja, du weißt, wie du mich kriegst. Ans Gewissen appellieren.
Ich brauche dich. Wir halten sonst die Crew nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie lange Janis seinen Job noch machen kann.
Ronja, es tut mir leid, aber diesmal nicht. Ich muss zu meinen Leuten.
Dann gib auf dich Acht, ja? Und lass dich nicht anquatschen.
Die Frauen nahmen Abschied voneinander. Ronja überließ Mathilda, was an Proviant und Ausrüstung noch im Schlauchboot war. Sie würde es dringender als die Subs brauchen.
Norwegens Strand liegt hinter uns. Wir sind mit der Laika wieder auf offener See. Der nukleare Winter hat uns mit aller Macht getroffen. Janis schlägt vor, dass wir nach Süden fahren, solange das Eis noch offen ist. Was auch immer uns dort erwarten mag.
Klar machen zum Tauchen!
Das war Blowout, eine Geschichte aus dem E-Space. Buch Elmar Vogt. Regie Stephanie Hahn. Effekte Elmar Vogt und Brian Hillesheim. Ton und Audio Engineering Brian Hillesheim. Musik Andreas Rüsing. Assistenz Nicole Göbel und Brian Hillesheim. Die Sprecher: Ronja Sikorski, Michaela Fässer. Mathilda Susanna Orinchai. Janis Sascha Fuchs. Interviewer Anton Reichenbecher. Marco Mazzocone, Jörg Dremmel. Cornelius Thomas Kugelmeier. Xavier Norbert Franz. Und Erzähler Marc Giersberg. Aufgenommen live in der Kofferfabrik Fürth am 27. Oktober 2019. Besuchen Sie uns auch im Web unter eSpaceStories.com. Vielen Dank.
Göbel.
Technik, Rainer!